Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe einen Gast am Start heute, den ihr, denke ich mal, alle kennt. Das ist jetzt ausnahmsweise nicht übertrieben. Er ist Germany's HR-Influencer Number One. Er ist Head of People Germany in dem Unternehmen, was er sozusagen vertritt. Und er ist seit einiger Zeit auch Global Head of People Experience. Jetzt wisst ihr alle, über wen ich rede. Ich muss den Namen wahrscheinlich gar nicht sagen, tue ich aber trotzdem. Herzlich willkommen, Kaba Yunusi.
Vielen herzlichen Dank, Gero. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Das freut mich auch total. Und für die, die jetzt also denken, Kaba, wer? What? SAP? Die können die erste Podcast-Folge sich anhören oder sollten sich einfach mal einlesen. Aber ich glaube, bei meiner Zielgruppe, das sind ja in erster Linie HRlerInnen, wird es da kaum eine Person geben, die jetzt ein Fragezeichen im Gesicht hat. Was mich interessiert...
Ist auch nicht schlimm. Was sagst du? Wenn noch nicht, dann ist auch nicht schlimm, hat man nichts verpasst. Das ist die Gelegenheit.
Ja, das sagst du jetzt. Ne? Also ich finde schon, dass man was verpasst hat, aber man kann dann jetzt starten, sozusagen neue Einblicke zu bekommen. Und erstmal wollte ich nochmal verspätet sagen, ja, herzlichen Glückwunsch zu deiner globalen Rolle, die du seit einigen Monaten jetzt auch hast. Global Head of People Experience, zusätzlich zu deinem normalen Job. Und da wollte ich gerne mal anfangen, mit dir drüber zu sprechen, denn Global Head of People Experience, das bedingt ja natürlich eine globale Sicht. Bisher warst du für den deutschen Markt für deine Themen zuständig. Und dieses Thema People Experience, welche Bedeutung hat das bei SAP? Wie definiert ihr das überhaupt? Was ist das bei euch?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Gratulation. Das Ziel ist, was wir unter People Experience verstehen wollen, dass das Unerwartete zu liefern, anzubieten. Wir wissen von unseren von Studien etc., dass happy Employees, glückliche Mitarbeitende oder zufriedene Mitarbeiter, um auf Deutsch zu sagen, man darf nicht übertreiben mit Emotionen, dass sie gern beim Unternehmen bleiben, dass sie produktiver sind und entsprechend die Extrameile gern gehen wollen. Und gerade in der heutigen Zeit im Zuge der Digitalisierung, viele Sachen, wo früher mal noch ein Wow-Erlebnis oder Effekt beim Mitarbeitern erzeugt hat, ist mittlerweile vorausgesetzt, dass natürlich die Prozesse super digital sind, super Onboarding-Prozess, super Compensation-Prozess, man als Arbeitgeber anbietet, dass es irgendwie, dafür bekommt man keine Blumentöpfe mehr. Also, was gibt's noch darüber hinaus, um die Mitarbeiter zu überraschen, dass sie dann sagen, cool, das habe ich von meinem Arbeitgeber nicht erwartet. Oder wenn sie mal angesprochen werden von Herrn das etc., dass sie dann zweimal überlegen, möchte ich mehr Geld haben oder bietet das andere Unternehmen auch das 1, 2, 3, 4, 5, was ich von SAP bekomme. Am Ende hoffentlich kommen die zum Ergebnis, unwahrscheinlich. Also bleiben sie wieder bei uns. Und das zeigen auch unsere Zahlen. Wir kennen ja auch die Fluktuationszahlen bei uns um 1,5%. Fast 13 Jahre Betriebszögerlichkeit im Schnitt und das ist für im Technologiebereich spitzenreiter. Es gibt kein anderes Unternehmen mit so hohen Betriebszögerlichkeitszahlen und im Umkehrt so niedrigen Fluktuationsraten. Und das kommt nicht von ungefähr. Und mein Auftrag ist jetzt, das, was uns sehr gut in Deutschland gut gelungen ist, das jetzt global zu liefern, dass wir auch in anderen Ländern, wo wir noch mehr kompetitiven Arbeitsmarkt haben, dort eine zweite Säule neben der finanziellen Säule aufzubauen, nämlich auf Emotionen beruhend, auf Mitarbeitererlebnisse beruhend und das ist der Auftrag und das hoffe ich mit den Personalleitern der anderen Länder gemeinsam auch hinzubekommen.
Finde ich total spannend. Jetzt mag das ja an deiner Person hängen, aber sicherlich auch an dem, was im deutschen Markt bei SAP seit einiger Zeit schon so läuft. Ne? Also wenn man dir auf LinkedIn folgt, und zwar nicht erst so die letzten Monate, sondern vielleicht die letzten Jahre, dann stellt man ja fest, dass ihr immer schon früh Dinge in den Fokus gerückt habt, um die People Experience sozusagen nach vorne zu stellen. Wart ihr da in Deutschland im Vergleich zu den anderen SAP-Ländern weiter? Oder Wie war dieser interne Bewerbungsprozess eigentlich für die Rolle? Bist du angesprochen worden oder gab es da mehrere Kandidaten für? Wie war das?
So, wir sind ja unter uns. Hört ja keiner zu. Nein, es gab keinen Kandidaten. Ich bin angesprochen worden. Da geht schon ein bisschen mit dem einher, was meine Person, meinem Team natürlich gemeinsam hier in Deutschland auch vorgezeigt haben, als Blueprint quasi, was geht. Und wenn es in Deutschland funktioniert, im Headquarter mit 26.000 Mitarbeitern, mehreren Gesellschaften, Betriebsräten und Aufsichtsrat etc., dann sollte es auch das Modell in anderen Ländern auch gut funktionieren. Und wir sind schon immer eine globale Organisation gewesen. Der Unterschied ist, dass wir jetzt die Rolle von Personalleitung jetzt ganz klar stärken und damit noch ein paar andere Sachen in unserem Operating-Modell ändern in diesem Zuge. Das eine ist, bei uns ist, wir sind nach Matrix organisiert, die Personalleiterinnen und Leiter berichten woanders und nicht an die Länderchefinnen. Bis jetzt waren die noch zusätzlich dafür verantwortlich, die Länderchefs und Chefinnen zu unterstützen, als HR-Business-Partner zum Beispiel für ihr Management-Team, sodass der Fokus für Personalleitungsaufgaben nicht so, oder die Kapazität oder Zeit nicht so viel vorhanden war, wie man eigentlich gebraucht hat. Ich habe vor einigen Jahren in Deutschland das umgedreht und wir haben gesehen, dass es auch hier funktioniert. Und jetzt ist der Versuch, das jetzt global genauso zu machen. Dann haben wir haben jetzt Personalleiterinnen und Leiter, die 100% nur sich auf HRD-Tätigkeit fokussieren. Auf Thema Kulturbildung, Belonging, Thema D&I und Employer Branding und Initiativen etc., ohne noch einen großen Business Unit auch noch betreuen zu müssen. Und in dem Zuge, weil die Arbeit verschwendet ja nicht, haben wir uns vom HR Operating Modell auch so aufgestellt, dass wir natürlich weiterhin HR Business Partner Rollen haben, HR Advisor Rollen für das mittlere Management. Aber dass wir eine neue Organisation geschaffen haben und die Frage ist, wo entsteht Experience? Entsteht aus der HR Perspektive dann, wenn die Mitarbeiter in den normalen Standardkanälen ihre Dinge nicht lösen können oder auch nicht gelöst werden kann. Und das ist dann meist komplexe Themen, meist sensible Themen. Und da ist in Zukunft eine Organisation, die sichtbar ist. Da muss man kein Ticket schreiben oder irgendwo Leute suchen, sondern man weiß, wer die sind. Und die lösen die Themen end-to-end, egal wer in unserem Operating Model im Backend jeweils zuständig ist. Und das haben wir auch verprobt und wir wissen es auch aus Deutschland, dass das diese Dienstleistung, diese Arbeiten sind das, was dann am Ende so ein Gefühl von Stolz und Dankbarkeit und Anerkennung erzeugt, die sich dann auch rumspricht über diese Einzelfälle hinaus. Und daher, wieder im Sinne von Service-Mentalität, ist unser Approach, dass HR sichtbar wird. Das ist bei anderen Tech-Unternehmen auch nicht der Fall, ob es Microsoft, Google etc., die sind eher in administrative Arbeit versteckt und wir gehen einen umgekehrten Weg. Wir wollen richtig sichtbar, ansprechbar, es kommen sollen Leute nicht vorbeikommen können, sowohl wenn sie was Positives rückmelden, aber auch was nicht so gut ist, dann lernen wir halt daraus.
Ich finde das sehr, sehr spannend. Das erinnert mich auch wirklich sehr an den ersten Teil unseres Gespräches. Werde ich mal in den Shownotes verlinken. Also für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, solltet ihr vielleicht nochmal reinhören. Da war Kawa noch nicht in dieser Rolle, aber viele dieser Themen, die gerade angesprochen werden von ihm oder von dir, Kawa, die waren damals schon Thema. Also welche Rolle hat HR eigentlich in einer Organisation? Und du hast damals schon gesagt, naja, wir sind vor allen Dingen erstmal fürs Business da und müssen da liefern und unterstützen. Und ich weiß noch, dass ich mich da so ein bisschen gegen gewehrt habe. Aber das war wahrscheinlich eher Semantik. Denn das, was ihr tut, ist genau das, so wie ich es mir auch wünschen und vorstellen würde. Also wirklich sagen, okay, Identifikation, Motivation der MitarbeiterInnen, ein gutes Gefühl, das ist essentiell wichtig in einem Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden. Das ist ja nicht nur in Deutschland so mit der demografischen Entwicklung und die Digitalisierung ist ja sowieso, macht ja sowieso nicht an irgendwelchen Ländergrenzen Halt, wo man als Organisation ja schnell erkennt, also das ganze Thema Retention, die Mitarbeiter zu binden, ist wahrscheinlich ja das noch größere Thema, als überhaupt die Leute erstmal zu gewinnen. Das ist auch schon schwierig, aber dann die Leute zu halten, das ist ja die Fluktuation und die Betriebszugehörigkeit eben schon angesprochen, das ist schon eine Herausforderung. Und also dann keine Workforce zu haben, die innerlich so halb gekündigt da vor sich hin rumdümpelt, sondern genau im Gegenteil eigentlich Power entwickelt, Kreativität entwickelt und Dinge voranbringt. Das finde ich mega. Das setzt aber ja voraus, genau das, was ihr jetzt macht, wie du es gerade beschrieben hast, dass auf absoluter Top-Ebene die Entscheidung gefällt werden musste, wir wollen das so. Das kostet ja auch erstmal Geld. Und ich glaube, den Return on Investing kann man ja ganz gut rechnen in dem Fall. Wie war der Prozess dieser Entscheidungsfindung?
Ja, bevor ich dazu komme, nochmal zum Thema Kosten. Auch hier im Sinne der Transparenz, weil wir untereinander sind, kann ich die Zahlen nennen. Auch bei uns sind die Ressourcen natürlich nicht unlimitiert. Wir haben Margendruck als Unternehmen, wir müssen unsere Zahlen liefern etc. Und dann müssen wir als Tetscher auch entsprechend beitragen. Und hier unter uns, wenn man sich anschaut, unser Budget für HR von 2016 versus 2022, wir sind in der Zeit fast um 30.000 Mitarbeitende gewachsen, 20.000 bis 30.000 Mitarbeiter, überwiegend organisch. Aber das Budget ist stabil geblieben, wie zur damaligen Zeit. Also wir haben mit weniger Mittel mehr Mitarbeiter und dennoch mit Top-Zahlen, sowohl was im Retention angeht, Mitarbeiterzufriedenheit etc. bekommen. Und ich will nur die Zahlen nur transparent sagen, dass es nicht der Eindruck entsteht, der SAP kann sich das leisten. Es ist nur eine Frage des Geldes. Man kann es auch intelligent machen, ist auch keine Zauberei. Wir haben ja Success Factors, wir haben natürlich alles darüber laufen lassen und durch diese digitalisierten Prozesse erreicht man relativ schnell Skalierbarkeit, dass man dann mit den gleichen Ressourcen mehr Kapazität hat, sich auf Dinge zu konzentrieren, die gerade die Effekte auslösen, von denen wir gerade besprochen haben. Das nur zum Background.
Dazu würde ich ganz kurz gerne was sagen, bevor wir dann auf den zweiten Aspekt kommen, weil das ist so gut, dass du das gerade sagst, ne, mit der Aussage, ja, die SAP, die kann sich ja das leisten. Das hört man ja immer und du kannst jetzt auch einfach statt SAP sagen, ja, die Konzerne, die können sich das leisten. Das ist immer so ein Argument, was ich aus dem Mittelstand höre, wo ich denke, das stimmt nur so halb und am Ende ist es eigentlich auch völlig egal, weil alle bewegen sich ja im selben Markt um die Menschen. Also da nutzt ihr das Argument halt nicht, die haben ja mehr Geld, sondern es muss dann schon kreativ werden und überlegen, wie es geht. So, und das, was du jetzt gesagt hast, das spiegelt sehr stark zumindest mal mein Denken über Digitalisierung wieder, weil ja auch viele sagen, da werden so viele Arbeitsplätze überflüssig. Klar, man könnte jetzt natürlich sich von sehr vielen HR-LerInnen trennen. Oder man denkt drüber nach, die sind ja schon mal da. Was machen wir denn Sinnvolleres, Besseres, qualitativ Gehaltvolleres mit der Ressource Menschen, in Anführungsstrichen, die dann auch sozusagen dem Business und dem, was wir am Ende erreichen wollen als Unternehmen, zugutekommt. Das ist ja genau die Denke, die dahinter ist, ne?
Das ist absolut genau, das ist der Pitch und auch der empirische Beleg, wie Digitalisierung auf der einen Seite natürlich bestimmte Tätigkeiten überflüssig macht, auf der anderen Seite bestimmte Tätigkeiten, die dringend notwendig werden, auch ermöglicht macht, dass man diese Tätigkeiten auch nachgeht. Und die Bedürfnisse ändern sich dann bei der Belegschaft, weil, wie gesagt, das, was man früher mit Papier gemacht hat, Urlaubsanträge oder mit Excel irgendwelche Gehaltsrunden zu bewerkstelligen, das würde heutzutage keiner machen wollen, zumindest nicht in Unternehmen wie unseres. Und das wäre auch von unseren Kollegen würde es eher als eine Zumutung empfunden werden. Und dadurch, dass wir es eben als digital Skalierbarkeit umsetzen, haben die Kollegen in dem Beispiel von ToRewards zum Beispiel, dann Zeit, sich um Thema ToRewards Experience zu kümmern. Und nebenbei so mehr oder weniger, wir werden demnächst unsere FRP-Analyse wieder bekannt geben, intern, extern, das zu machen, was jetzt nicht unbedingt mit dem Geld zu tun hat, aber das Thema Zero-Toleranz für Gender-Pay-Gap oder Pay-Gap etc. ist genauso wichtig. Hätten wir früher niemals leisten können, kapazitativ das noch nebenbei zu machen, jedes Jahr oder alle zwei Jahre mittlerweile. Und wir schaffen das mit den gleichen Ausstattungen, wie wir es vor 4, 5 Jahren hatten an Personal.
Was daran jetzt so spannend ist, ist noch ein zweiter Aspekt, der glaube ich, in dieser Blase, in der ich mich oft bewege, wo es so um Employer Branding und Recruiting geht, da fängt die Welt bei Employer Branding an und hört bei Recruiting auf, was ja irre ist, weil das halt ein so kleiner Ausschnitt der ganzen HR-Tätigkeit ja sowieso ist, aber ich finde heutzutage einfach mega gefährlich, gar nicht über Retention nachzudenken. Denn wenn du ein riesengroßes Retention-Problem hast, dann ist das ja wie eine Badewanne mit, wo der Stöpsel fehlt. Ne? Oben kommt Wasser rein, unten läuft es wieder raus. Worauf ich jetzt gerade hinaus will, ist, jetzt habt ihr da die HR-Workforce, die durch Automatisierung entweder überflüssig wird oder, wie in eurem Fall, sich um qualitativ anspruchsvollere Aufgaben kümmert. Jetzt stellt sich ja wirklich die Frage, ob jemand, der vorher, ich sag mal, einen verhältnismäßig vielleicht nicht ganz so komplexen Job gemacht hat, in der Lage ist, dann diese anspruchsvolleren Themen zu erledigen. Ich will natürlich auf Reskilling und Upskilling hinaus. Ja. Wie habt ihr das hinbekommen bei euch?
Ja, es ist natürlich Teil unserer DNA als Tech-Unternehmen, die Technologien verändert sich regelmäßig sehr umwerfend, grundlegend, und da ist quasi Teil unserer DNA, immer wieder uns neu erfinden zu müssen. Und daher ist das Thema lebenslanges Lernen oder ein Lernorganisation, Kultur, die jetzt nicht gerade hervorgehoben werden muss, die Bedeutung. Das ist bei uns, haben wir ein bisschen einfacher, es ist naheliegender. Und deswegen haben wir vor Jahren angefangen, eine gesamte Learning-Organisation in eine Organisation zusammenzupacken. Also egal, ob es für Entwicklung ist oder für Finance, für HR etc. Um dann mit den Ressourcen auch hier über SuccessFactor die entsprechenden Trainings zentral bereitzustellen, über SuccessFactor auszuliefern, kostenlos natürlich für die Mitarbeitenden in aller Regel auch von der Kostenstelle unabhängig. Und darüber auch dann sowohl die Ist- als auch To-Be zu identifizieren und dann über die Konsumprozesse auch festzustellen, welche Schulung, wie häufig in Anspruch genommen werden, wann werden die abgebrochen, beziehungsweise wann kommt die Notwendigkeit, dass man noch on top was da drauf sitzt. Mhm. Und dass die Kolleginnen und Kollegen von sich aus bewusst sind, dass sie sich immer auf dem Neuesten halten müssen, dass es für ihre Employability wichtig ist, das ist bei uns eher weniger ein Thema. Weil das wissen wir als HR von unserem Business natürlich, dass auch dort die Belegschaft sich massiv immer reskillen, upskillen muss, sei es, dass wir jetzt mit Machine Learning uns massiv auseinandersetzen oder mit Cloud-Programmierung und Mindset etc. Also daher ist es etwas, was man betonen muss immer wieder, aber eben nicht mit dem Fingerzeig, sondern mit passenden Angeboten, sodass die Konsum von diesen Trainingsinhalten auch hier mit den Experience einhergeht und nicht mit du von Personalabteilung.
Was sind so aus deiner Sicht die absoluten Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass man dieses Thema People Experience so stark nach vorne rücken kann? Also ein paar Dinge hast du gerade ja schon erwähnt, ein gewisser Digitalisierungsgrad also, bestimmt.
Das Wichtigste ist, ich glaube, da alles andere leitet sich dann ab, ob an der Unternehmensspitze, idealerweise vom Aufsichtsrat angefangen, idealerweise auch in Kultur schon verankert und dann im Vorstand und darunter diese Mitarbeiterzufriedenheit, also an oberster Stelle gesetzt wird und gesehen wird oder nicht. Mhm. Also ist es etwas, was man, auch wenn es gut, wenn es kommt, oder ist es etwas, was einem schon so das Wichtigste ist, also es nicht einem egal ist, ob die Mitarbeiter zufrieden sind und nicht zufrieden sind, ob die mit einer Entscheidung einverstanden sind und nicht einverstanden sind. Wenn das von ganz in der Spitze das so gesehen wird, dann ist es automatisch, dass alle Bereiche, egal ob HR, ob es Facility, ob es Catering etc., nur ein Ziel verfolgen, höchste Kundenzufriedenheit, und also in dem Fall interne Kundenzufriedenheit. Und das macht dann kreativ, um neue Wege zu finden. Nehmen wir das Thema Catering zum Beispiel. Hier Kollegen sind auch sehr, sehr umtriebig, den besten Feedbackwerte zu erreichen, und dadurch kommen die auf die Ideen, zum Beispiel, dass wir seit 2-3 Jahren eine vegane Linie haben, die auch sehr gut in Anspruch genommen wird und unterschiedliche Sachen einfallen lassen. Das gleiche gilt für Facility und gilt natürlich auch für HR, weil diese Mitarbeiterzufriedenheitswerte, die wir zweimal im Jahr mittlerweile machen, das hat Riesenauswirkungen für uns als Unternehmen, als HR, für jede einzelne Führungskraft natürlich, die Werte, die Führungskraft bekommt, diese Employee Engagement Index Werte, und die auch veröffentlicht werden muss, das ist keine Pflichtübung, sondern das ist der Moment, wo man auch als Unternehmen, als Führungskraft dann auch jetzt die Früchte der Arbeit ernten möchte und auch sehen möchte, wo steht man beim eigenen Team.
Ja, das ist ganz interessant. Ihr seid ja gerade 50 geworden. Ich glaube, im April, ne? Ist gerade ein Monat.
Genau, 1.
April. Also da kommt jetzt der zweite Glückwunsch stellvertretend sozusagen für die gesamte SAP an dich. Damit auch kein ganz junges Unternehmen mehr, ne? Aber wenn man sich bei euch die Zeitleiste anschaut auf der Webseite und man da so ein bisschen quer durchliest, dann stellt man fest, dass SAP schon sehr früh an Themen dran war, die, ich sag mal, vielleicht auch irgendwie einen gesellschaftspolitischen Impact hatten, ne? Also Sustainability, Diversity, das sind jetzt Themen, die natürlich im Moment jetzt super stark in den Fokus rücken, die, glaube ich, aber in eurer Identität als Unternehmen schon sehr, sehr früh angelegt waren. Siehst du das ähnlich oder sagst du da, ja, nee, da gibt es bestimmte Zäsuren innerhalb von SAP?
Gab es bestimmt, aber auch das Grundlegende, das haben die Gründer uns in die Wiege gelegt. Der Dietmar Hopp war, oder Vater Hopp, was wie er genannt wird von Kolleginnen und Kollegen, dem war von Anfang an diese Themen wichtig. Jetzt als SAP Mini Klein war darauf Wert gelegt. So als wir hier kostenlose Essen angeboten haben, der Tennisplätze etc. von der Kolleginnen und Kollegen, da gab es Google schon gar nicht. Und Jahrzehnte später sind Google oder ein anderen Tech-Unternehmen gekommen, während die Sachen bei SAP schon gang und gäbe war, sei es Thema Vertrauensarbeitszeit, einmal schon seit der Gründung, mittlerweile natürlich mitbestimmt etc. Also das hat natürlich geholfen, wenn die Gründer schon so ein Menschenbild vorgelebt haben und dementsprechend dann auch später über ihre Aufsichtsrattätigkeiten auch erwartet haben von dem Management, von den Vorständen. Und das macht natürlich die Arbeit für uns oder in dem Fall auch für mich dann leichter, dass man nicht in die Urfragen stellen muss und die überzeugen muss. Weil auf der anderen Seite aber auch ist mein Anspruch, das auch weiterzuentwickeln, weil mit der Zeit, die Gründer sind weg, wir sind globalisiert worden, die Einflüsse nehmen zu, der Margendruck und der finanzielle Druck nimmt zu. Da könnte man der eine oder andere auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir gucken auf kurzfristigen Erfolg und lassen mal langfristige, was interessiert mich, was nach 5 Jahren besser passiert. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten und das ist auch mit ein Verdienst von den HR-Kollegen und HR-Vorständen in der Vergangenheit, die darauf aufgesetzt haben, sich nicht ausgeruht haben auf das, was sie vorgefunden haben, sondern immer entsprechend weiterentwickelt haben. Deswegen gibt es keinen Widerspruch oder keine Diskussion hier intern. Natürlich müssen wir über jeden Euro, was wir ausgeben, auch darüber diskutieren, aber über das Ziel, damit wollen wir höhere Zufriedenheit erreichen oder bessere Experience anbieten. Das ist Konsens. Die Frage ist nur,
also an dir selbst erkennt man ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit schon. Du bist auch schon 10 Jahre bei SAP. Mhm. Also ein Fünftel der Geschichte begleitest du auch schon. Allerdings hast du, glaube ich, eine neue Chefin letztes Jahr bekommen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du an sie berichtest, Sabine Bendig. Ist das so, oder?
Nee, ist nicht so. Ernesto Marinelli ist ein Kollege von mir, auch ein Freund, der leider jetzt bald SAP verlässt. Den habe ich hier bei SAP kennengelernt 2009. Er war ein HR Business Partner, ich war ein Jurist. Und seitdem oder seit 2015 berichte ich an ihn und bis jetzt. Also insofern habe ich mit ihm jemanden gefunden, der so denkt wie ich, der mir sehr viel Freiheiten gegeben hat und wo wir uns gegenseitig auch ergänzt haben. Und natürlich, wir haben Sabine Bendig als CHRO und CEO bei SAP bekommen. Und was Sabine am Anfang gesagt hat, war schon beim ersten Gespräch, dass sie total cool findet, wie wir die HR-Arbeit hier machen und auch was meinen Anteil betrifft. Und dass sie hier nicht hier ist, um die ganze Wende einzureißen, sondern bei dem, was wir machen, uns zu unterstützen und nach vorne zu treiben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Modell, wo wir Unterstützung brauchen, dann ist sie da. Ansonsten ist es volles Vertrauen, dass wir schon wissen, was getan werden muss. Und wir sind auch erfahrene, wie du gerade sagst, wir wissen, wie unser Business tickt und was unsere Kollegen sich wünschen, wie die Marktlage da ist und dann aus den bestehenden Mittel das Beste dann rauszuholen, damit alle dann zufrieden sind. Und solange das immer wieder Ergebnis stimmt, da sehen sie auch in verschiedenen KPIs, dann sind sie auch alle happy.
Ja, ist doch super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall da schon mal jetzt alles Gute, wenn sich da die Strukturen irgendwann ändern sollen. Auf jeden Fall ist ja bei dir immer ein Thema, was man im Gespräch nicht weglassen kann, deine unglaubliche Präsenz auf LinkedIn, die ja total beeindruckend ist. Ich glaube, du bist wahrscheinlich der Erste, der da immer wieder von überrascht ist, zu sehen, dass auf einmal jetzt knapp 70.000 Menschen dir da folgen. Und da bist du auch recht aktiv. Und ich glaube, das hat eine große Abstrahlung natürlich auch nach innen. Ne? Also eine alte oder veraltete Haltung dazu könnte ja sein, dass man sagt, ja Mensch, soll mal lieber die Arbeit hier erledigen, statt da auf LinkedIn rumzuposten. Ja. Ich glaube, dass eine gute Arbeit ja die Voraussetzung ist, dass man überhaupt contentmäßig was erzählen kann. Es dann aber heute nicht zu tun, halte ich auch für falsch, weil das ist ja auch ein Signal an die ganzen SAP-MitarbeiterInnen. Das ist ja nicht nur nach außen oder in die HR-Bubble gerichtet. Ne? Wie ist da deine Sichtweise draus? Wer ist für dich da die wichtigste Zielgruppe?
Also wichtigste würde ich nicht sagen, für mich ist beides wichtig. Natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, in Deutschland auch darüber hinaus, aber auch externe Talente anzusprechen oder Stakeholder. Weil das Thema relevant zu bleiben in Sachen Kommunikation ist unheimlich wichtig, rauszufinden, über welchen Kanal, wie man kommuniziert, um weiterhin relevant zu bleiben. Und natürlich kann man über Intranet kommunizieren. Man kann, okay, heutzutage nicht mehr, aber früher über Poster auch, hat auch gut funktioniert. Aber es ist, bei uns ist immer noch E-Mails, oder natürlich bei Teams auch, aber E-Mails ist so ein Standard-Kommunikationsmittel. Aber wenn man all das, was wir machen, alles kommunizieren würde über E-Mail, dann irgendwann wird man auch irrelevant. Selbst, obwohl meine E-Mails gehen über ein DL. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen können auch sich abmelden, wenn sie möchten, wenn sie meine E-Mails nicht erhalten wollen. Sofern es nicht um rechtlich verbindliche Themen geht, das kriegen sie trotzdem. Und dann bietet sich Social Media und LinkedIn eine sehr gute Alternative an. Da bietet man die Informationen an, derjenige Interesse hat, kann es lesen oder folgen, wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch nicht schlimm. Aber die Erfahrung zeigt, dass es Gott sei Dank umgekehrt ist, dass kaum oder keiner sich abgemeldet hat von unserer DL-Liste und auch bei Social Media sieht man das Interesse auch intern, das sehr groß ist und auf der anderen Seite erspart intern viele Kommunikation, die gegebenenfalls dann die Mitarbeiter vielleicht vom Arbeit abhalten würden. Was das Thema mach mal deine Arbeit erstmal, das ist ein wichtiges und valides Thema und das darf man nicht unterschätzen, dass das auch in manchen Fällen auch seine Berechtigung haben kann, so ein Einwand. Wenn Menschen eher faken, bevor sie maken, dann kann sein, dass intern natürlich den Vorwurf sie anhören müssen, mach erstmal deine Arbeit, bevor du jetzt hausieren gehst draußen. Und hier, auf beiden Seiten muss man achten, auch hier, dass die Balance stimmt, dass die Glaubwürdigkeit bleibt, dass man nicht doppelzüngig unterwegs ist, weil gerade das als HR kannst du das nicht nur einmal machen, vielleicht zweimal, aber das war's. Gerade wenn du eine große Organisation hast und mehrere hundert Betriebsräte hast, etc., das funktioniert nicht. Und da ist mein Anspruch, dass wir in erster Linie deliveren und darüber berichten und nicht umgekehrt. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, das wissen die Sozialpartner, unsere Betriebsräte sind auch Follower von mir. Und dass wir niemals Marketing-Show, Social Media etc. einen Vorrang einräumen, ehe wir unsere Hausaufgaben machen. Wobei unsere Hausaufgaben ist nicht nur das Nötigste zu liefern, sondern darüber hinaus immer stets das Außerordentliche zu liefern, um diesen Wow-Effekt und diese Dankbarkeitseffekt und diesen Überraschungseffekt zu erzeugen. Und das Leben bietet immer wieder Gelegenheiten, so zu handeln, auch in sehr schwierigen, auch sehr traurigen Momenten, wie aktuell zum Beispiel Ukraine-Krieg. Auf der einen Seite hat das alles runtergezogen, auf der anderen Seite war es wieder dann ein Moment, Moments that matter für HR-Organisation, dann zu zeigen, wofür man eigentlich da ist, dass man jetzt nicht nur das Übliche macht, also hier Spenden organisieren etc., sondern auch darüber hinaus Mitarbeitenden eine Plattform gibt, dass wir auch darüber reden, was macht es mit denen, was macht es mit ihren Kindern, wie gehe ich damit um. Und dann sieht man auch eine Reaktion von seinen Kollegen, Kolleginnen, Feedbacks, die man bekommt, dann Teilnehmerzahl etc., dass man genau das Richtige gemacht hat. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen, die gern bei uns sind, bleiben werden und es auch darüber hinaus in ihren Freundeskreisen auch darüber sprechen würden. Wir befragen unsere Mitarbeitende jetzt zweimal im Jahr. Aktuell läuft das ja. Bei der letzten Befragung haben 96% unserer Kolleginnen und Kollegen auf die Frage "I'm proud to work for SAP" mit Ja beantwortet. Und das ist eine kommunistische Zahl. 96% sind stolz, bei SAP zu arbeiten. Und wenn die Hälfte davon in ihrem Bekanntenkreis gut über SAP sprechen und entsprechend Talente auf SAP aufmerksam machen über Referral-Programm, dann haben wir einiges richtig gemacht.
Super, absolut beeindruckend. Und ja, das ist auch einer der Gründe mit natürlich, dass ich mich sehr gefreut habe, dass du zugesagt hast, auf dem RC22 Festival Mitte Juni in Berlin dabei zu sein und auch die Eröffnungs-Keynote hältst. Was erwartest du von der Veranstaltung? Was sind so deine Gedanken, wenn du daran denkst?
Also ich erwarte Aufbruch, denn das ist nach langer Zeit eine der ersten Veranstaltungen, die auch physisch stattfinden, dass man wieder zusammenkommt, auch sich auflädt mit Input, Inspiration, aber auch weiter die Reise weitermacht, dass wir als HR-Organisation oder als Menschen, die mit People zu tun haben, mehr Selbstbewusstsein entwickeln, gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, stolz sind auf das, was wir machen, uns unseres Wertes bewusst sind. Das sieht man ja aktuell, ich habe letzte Woche, glaube ich, bei Handelsblatt gesehen, dass die Stellenausschreibung für den HR-Business-Partner um 228% gestiegen ist. Ich glaube, der Bakovic hat auch gesagt, dass HRler mittlerweile mehr gefragt sind als IT-Talente. Das kommt ja nicht irgendwo her, sondern die Unternehmen haben gesehen, dass Digitalisierung, Fachkräftemangel, erfolgreiche Geschäfte mit Menschen geht und damit es funktioniert, braucht es Profis. Also haben wir als HR-Volk sehr gute Arbeit geleistet und darauf können wir auch stolz sein. Und das bedeutet nicht, dass man sich nicht selbstkritisch mit sich selber umgehen muss. Stets immer fragen, machen wir das Richtige? Wie sollte man die Dinge angehen? Aber trotzdem sich nicht immer in Frage stellen, hinterfragen, rauskommen aus dem administrativen Teil, wenn es irgendwie geht, sodass das Business und die Mitarbeiter wirklich ein Gefühl haben, die HR ist nicht nur ein Cost-Center dort, die Geld kosten, sondern die machen tatsächlich Arbeit, die mich persönlich oder unser Business auch nach vorne bringen. Und das tun die allermeisten. Aber da können wir ruhig mit noch mehr Stolz an das Thema rangehen. Und das hoffe ich, dass es uns gelingt, mit dir gemeinsam und anderen Vortragenden, dass die Kolleginnen und Kollegen nachher rauskommen und sagen, jo, ich mache das Richtige, ich bin stolz daraus, im HR-Bereich zu arbeiten.
Och, da bin ich guter Dinge. Ich kenne ja das Programm schon und ich glaube, da gibt es viele Stories, die als Role Model, sage ich mal, taugen. Ja, schön. Ich freue mich total, dich da zu treffen und freue mich sehr auf deinen Vortrag. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Was mich nochmal interessiert ist, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert? Ich frage das ja jeden Gast hier inzwischen im Podcast. Gab es da irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
Ja, mich beschäftigt natürlich auch die Umgangsform miteinander im Social Media, in Medien und dann dementsprechend auch im Unternehmen, hat sich da was verändert und nicht verändert. Und ich habe letztens positive Reden-Folge gehört. Da hat sie was Kluges gesagt und das bei mir immer noch hängen geblieben. Man kann natürlich über alles sich lustig machen und über alles satirisch ans Thema rangehen. Die Frage ist halt, muss man es? Und das auch auf diese Art und Weise oder ob wir nicht ein bisschen darüber nachdenken, bevor wir Witze machen. In dem Fall ging es um die K.O.-Tropfen etc. Ging es darum, was darf man, was darf man nicht. Und zu sagen, ja, man kann natürlich als Comedian über Rollstuhl und Menschen, die auf Rollstuhl fahren, Witze machen. Aber nicht über Rollstuhlfahrer, sondern über die Frisur von dem Menschen zum Beispiel, über die Kleidung etc. Das ist ja kein Tabubereich ist, sondern die Frage ist, wie man das Ganze zum Ausdruck bringt. Und weil es gibt ja viele Menschen, das Thema mit der Meinungsfreiheit und Zensur etc. ziemlich eng sehen. Und diese Betrachtungsweise, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, das hat mich schon beschäftigt die ganze Zeit. Und das ist etwas, woran wir als Gesellschaft, auch hier als Unternehmen, mal daran arbeiten müssen, dass es wir stets bei aller Geschwindigkeit, bei allen Medien, die wir nutzen können, die schnell sind, das richtige Maß finden, ist immer respektvoll zu bleiben, ohne das Gefühl zu haben, dass man eingeschränkt wird.
Ja, das finde ich einen sehr guten Ratschlag. Ich finde ja immer, so persönlich als Blogger versuche ich mich immer von Zynismus fernzuhalten. Also klar, kann man im Freundeskreis oder mache ich im Freundeskreis auch mal eine zynische Bemerkung oder ich kann passieren, dass ich mal über irgendjemanden da was sage, was ich hinterher vielleicht auch bereue. Aber in dieser ganzen Social-Media-Kommunikation ist meine Grundregel irgendwie, nicht zynisch zu werden. Ich weiß ja nicht genau, was im Einzelfall dahinter steht. Ne? Mhm. Es ist so leicht, eine Employer-Branding-Kampagne durch den Kakao zu ziehen. Aber wer weiß, warum die so ist? Wer weiß, was die Rahmenbedingungen waren? Wer weiß, ob den HRlerInnen vor Ort überhaupt der Vorstand zugehört hat oder einfach gesagt hat, wir wollen das aber so haben? Ja. Deswegen habe ich vor langer Zeit schon gedacht, ich nehme lieber die Beispiele raus, die ich cool finde, wo ich finde, das sind wirklich Role Models, von denen man lernen kann. So.
Genau, aber das positive Beispiel zeigen, ja.
Gut, ja, du, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute hier für den Saatkorn-Podcast und freue mich, wenn wir uns im Juni sehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ja, und ich sage dann mal, bis bald.
Bis bald, vielen herzlichen Dank. Bis Juni.
Tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit Fissmann Personalvorständin Frauke von Poirier, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.